Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Besuche sonos.com und leg los.
And I say that Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. And I say that you are fake news.
3, 2, 1, 0, 0, 0.
To tension.
Sie haben Geld. Sie haben Macht. Sie haben Geheimnisse. Geheimnisse, die für immer vergraben bleiben sollten. Doch mehr und mehr Informationen dringen an die Oberfläche, die einen gewaltigen Schatten auf die einflussreiche Familiendynastie werfen. Macht euch bereit für den umfangreichsten Fall, den wir je behandelt haben. Macht euch bereit für die mysteriösen Murdoch-Morde. Und damit hallo und herzlich willkommen zu True Tension, eurem True Crime Podcast, bei dem manche Fälle so brandaktuell sind, dass sich selbst während ich den Fall einspreche, sich schon wieder alles geändert haben kann. Und Leute, ich kann euch sagen, holy moly, heute werden wir in einen Fall einsteigen, der definitiv einiges an Spekulation und vor allem an Verbrechen bereithält. Eine Story, von der man glauben könnte, dass ich euch von einer aktuellen Netflix-Serie erzähle. Eine Mischung aus Denver Clan und den Blossoms aus Riverdale. Wobei ich mir auch ziemlich sicher bin, dass Netflix irgendwann daraus eine Doku produzieren wird. Denkt an meine Worte. Eine Story über Macht, Reichtum und unfassbar vielen Geheimnissen. Die Rede ist von der Murdoch-Familie, die aktuell fast täglich für neue Schlagzeilen sorgt. Zumindest in den Staaten. Hier ist sie noch relativ unbekannt, was wir an dieser Stelle ändern wollen. Ich verfolge diesen Fall nun schon seit einer ganzen Weile und immer wenn ich der Meinung bin, dass ich daraus eine Folge für euch ausarbeiten kann, kommen neue Erkenntnisse ans Tageslicht, die mich jedes Mal wieder sprachlos machen. Deshalb gibt es heute eine kleine Premiere, denn zum ersten Mal werden wir den Fall auf zwei Parts aufteilen, da ich euch auf der einen Seite endlich von dem Fall erzählen möchte und auf der anderen Seite so viele aktuelle Infos wie nur möglich mit reinbringen will. Daher gibt es heute den ersten Part, sozusagen die Basics, und dann im Laufe der kommenden Woche den zweiten, in der Hoffnung, dass bis dahin noch weitere Dinge ans Tageslicht kommen. Damit lasst uns starten und den mysteriösen Murdoch-Morden auf den Grund gehen. Unser Fall führt uns nach South Carolina, Low Country. Low Country ist eine Region entlang der Küste des US-Bundesstaates South Carolina, die für atemberaubende Aussichten und historische Orte bekannt ist. Um wirklich zu verstehen, wie einflussreich die Murdochs sind, müssen wir ein ganzes Jahrhundert zurückreisen. Murdoch Basiswissen. Im Jahr 1910 gründete Randolph Murdoch Sr. eine Ein-Mann-Kanzlei in der Stadt Hampton in South Carolina. 10 Jahre später, im Jahr 1920, wurde er dann Oberstaatsanwalt für den 14. Bezirk in South Carolina. Ich könnte jetzt die nächsten 10 Minuten damit verbringen, euch ausgiebig zu erklären, wie das mit den Zuständigkeiten und den Bezirken geregelt wird, aber ich denke mal, es reicht aus, wenn ich euch sage, dass er einen verdammt verantwortungsvollen Posten innehatte und sämtliche Strafverfahren des nicht gerade kleinen Bezirks über seinen Schreibtisch wanderten. Im Jahr 1940 übernimmt dann Randolph Murdochs Sohn, Randolph Murdoch Jr., seinen Posten, nachdem er selbst bei einem tragischen Zugunglück ums Leben kam. Murdoch Jr. blieb für sage und schreibe 42 Jahre im Amt, bis er dann im Jahr 1986 abgelöst wird. Und ratet doch mal von wem? Natürlich, von Randolph Murdoch, den Dritten. Also von seinem Sohn. Murdoch der Dritte legte sein Amt als Oberstaatsanwalt dann im Jahr 2006 nieder, um in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Damit endete die Ära der Murdochs, die es immerhin auf insgesamt 87 Jahre im Amt gebracht hat. Und das mit Methoden, die, wie man in dem einen oder anderen Artikel nachlesen kann, nicht immer so ganz legal waren. Der 14. Bezirk wurde auch als Murdoch County bezeichnet, in dem die Justiz durch und durch manipuliert und korrupt sein soll. Man fürchtete den Namen Murdoch und das auch weit über das Jahr 2006 hinaus. Randolph Murdoch III. und seine Frau Elizabeth Alexander Murdoch bekamen 3 Söhne. John Marvin, genannt John, Richard Alexander, genannt Alec, und wie könnte es anders sein, Randolph IV., genannt Wendy. Ich glaube, ich nenne meinen Sohn einfach auch später Max der Zweite. Oder heißt es Max den Zweiten? Egal. Öffnet ihm ganz bestimmt viele Türen. Jedenfalls, Alec und Wendy steigen ebenfalls in das Familienunternehmen ein, denn die Kanzlei, die Randolph I. vor über 100 Jahren gegründet hat, gab es nach wie vor. Soweit erstmal das Wichtigste zu der Geschichte der Murdochs. Zusammengefasst, seit über 100 Jahren im Geschäft, haben viele, viele Dollars verdient, eine mächtige Marke aufgebaut und wie so häufig in solchen Fällen, sich auch jede Menge Feinde gemacht. Auf welchen der 3 Söhne wir nun einen genaueren Blick werfen wollen, ist der 53-jährige Alec Murdoch. Auch er hat Jura studiert und ist bestens vernetzt in der Gegend rund um Low Country. Während der aktiven Amtszeit seines Vaters half Alec ihm gelegentlich die Fälle zu bearbeiten und arbeitet ansonsten in Teilzeit in der Murdoch-Kanzlei. Alec und seine Frau Maggie haben zusammen 2 Söhne, Buster und Paul. Natürlich haben auch die beiden Söhne viel längere Namen, aber ich finde, das ist alles schon verwirrend genug und da werden auch noch viele, viele Namen folgen. Auch sein Sohn Paul sammelt schon bei Zeiten seine ersten Erfahrungen in einem Gerichtssaal, allerdings ein wenig anders als sein Vater, Großvater oder sein Urgroßvater. Denn Paul muss auf der Anklagebank Platz nehmen. Seine Geschichte beginnt am 23. Februar 2019. Der 19-jährige Paul ist gerade auf dem Weg nach Burford zu einem der vielen Murdoch-Familienanwesen, das direkt an einem Fluss liegt. Auf dem Weg hält er an einer Tankstelle, um das 17 Meter lange Boot seiner Eltern aufzutanken, das sein Truck hinter sich herzieht. Die Überwachungskamera der Tankstelle zeigt Paul, wie er in der Kasse steht, um die Tankfüllung sowie mehrere Sixer Bier zu bezahlen, wie sich herausstellt, um sich später selbst vollzutanken. Dann vor Ort trifft er sich mit ein paar Freunden, um dann gemeinsam mit dem Boot zu einer Party zu fahren. Doch vorab nochmal kurz zu der Zusammensetzung der Gruppe. Zum einen haben wir da die 3 besten Freundinnen, Morgan Doughty, Miley Altman sowie Mallory Beach. Dann haben wir da noch Paul Murdoch, der mit Morgan zusammen ist, Connor Cook, der mit Miley zusammen ist und den Cousin von Connor, Anthony Cook, der mit Mallory zusammen ist. Paul und Connor sind gute Freunde, während Anthony wiederum nicht wirklich viel von Paul hält. Eigentlich halten nur die 3 Freundinnen die Gruppe zusammen. Ich hoffe mal, das war jetzt so einigermaßen verständlich. Die 6er-Gruppe macht sich um 19 Uhr auf den Weg zur Party, wo sie um 20 Uhr vor Anker gehen. Sie sind am Tanzen, sie sind am Trinken und haben einfach nur eine gute Zeit, bis sie sich dann 4 Stunden später wieder auf den Weg zurückmachen möchten. Dabei entsteht dann die erste Diskussion, denn ein Teil der Gruppe schlägt vor, ein Taxi bzw. ein Uber zu rufen und das Boot einfach am nächsten Tag abzuholen, während der andere Teil einfach mit dem Boot zurückfahren möchte. Das Problem ist halt, dass zum einen noch keiner von ihnen 21 ist und sie ja sowieso keinen Alkohol trinken dürften und selbst wenn sie Alkohol trinken dürften, sie viel zu viel getrunken hätten, um mit dem Boot zu fahren. Dennoch entscheiden sie sich für das Boot mit dem betrunkenen Captain Paul. Nun müsst ihr dazu noch bedenken, dass die Gewässer selbst am Tage nicht ungefährlich sind, da die Gezeiten einem ziemlich schnell einen Streich spielen können und ehe man sich versieht, auf einer Sandbank landen kann. Hinzu kommt dann noch das kalte Wasser und die schlechte Sicht in der Nacht, zumal die Scheinwerfer des Bootes auch noch defekt gewesen sein sollen. Das scheint Paul jedoch nicht groß zu stören, denn er fährt trotzdem so waghalsig, dass nur Connors blitzschnelles Eingreifen die Gruppe vor einer Kollision mit einer Brücke bewahrt. Dennoch beschließen sie, kurz vor 1 Uhr nachts einen Zwischenstopp in Burford Downtown einzulegen, da Connor und Paul in einer Bar noch ein paar Shots trinken wollen. Die Aufnahmen der Überwachungskameras der Bar zeigen die beiden, wie sie sich um 0.55 Uhr an die Bar setzen, 2 Runden Shots trinken und die Bar dann 12 Minuten später wieder verlassen. Der Rest der Gruppe hat so lange in der Nähe des Bootes gewartet, mit dem sie sich dann um 1.16 Uhr wieder in Bewegung setzen. Pauls Hemmschwelle scheint durch die 2 Shots nochmal deutlich gesunken zu sein, denn er fährt so riskant, dass die anderen langsam Panik bekommen und auf ihn einreden, dass Connor doch bitte das Steuer übernehmen soll. Paul sagt daraufhin, denkst du wirklich, du kennst den Fluss besser als ich? Das ist mein Boot. Kein anderer wird dieses Boot steuern. Wahrscheinlich provoziert ihn das nur noch mehr, weshalb er anstatt vorsichtiger zu fahren, nun völlig freidreht. Er lässt das Boot immer wieder im Kreis fahren und wagt weitere riskante Manöver. Mallory, die mit ihrem Freund Anthony hinten im Boot sitzt, schreit Paul an, dass er langsamer fahren soll. Paul dreht sich um, zeigt mit dem Finger auf Mallory und noch ehe er irgendwas sagen kann, grätscht Anthony rein und rät ihm davon ab, jetzt einen großen Fehler zu machen. Paul schaut kurz rüber zu Anthony und wendet sich dann wieder dem Steuer zu. Um 2.13 Uhr wird das Boot dann etwas langsamer, weil Paul in den vorderen Bereich des Boots gehen will, um mit seiner Freundin zu diskutieren. Laut Zeugenaussagen bespuckt Paul seine Freundin, geht zurück an das Steuer und im nächsten Moment dann passiert's.
Oh, what? 911, where's your emergency? Hello? Police, fire, ambulance. Hello?
We're in a boat crash on Arthur Street.
You know what kind of boat?
A boat crash.
A boat? Did you say a boat crash?
A boat crash. We're in the boat. We have someone missing.
Okay.
Connor, der diesen Notruf um 2.30 Uhr abgesetzt hat, sagt, dass sie mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Brückenpfeiler der Archer Creek Bridge gefahren sind und eine junge Frau vermisst wird. Die 19-jährige Mallory Beach. Nachdem sie mit 47 km/h gegen den Pfeiler geknallt sind, wurden Anthony, Paul sowie auch Mallory aus dem Boot geschleudert. Anthony und Paul können sich an das Ufer retten, Mallory jedoch wird weiterhin vermisst. Die ersten Einsatzkräfte treffen dann 40 Minuten später ein. Es hätte um einiges früher sein können, jedoch sind sie zuerst zu der falschen Brücke gefahren, wodurch wertvolle Zeit verloren ging. Zumindest eine Schlägerei können sie verhindern, denn Anthony war kurz davor, auf Paul loszugehen, da dieser das Ganze scheinbar recht amüsant findet. Er soll wohl immer wieder gegrinst haben und sich keiner Schuld bewusst gewesen sein. Anthony ist außer sich vor Wut, was ich auch ehrlich gesagt absolut nachvollziehen kann. Hinzu kommt dann auch noch, dass sich Paul mit einem der Ermittler angelegt haben soll. Er soll wohl unter anderem gesagt haben, denkst du wirklich, du wärst mächtiger als ich? Mittlerweile sind auch Taucher an der Suche nach Mallory beteiligt, während die Polizei versucht herauszufinden, wer das Boot eigentlich gesteuert hat. Theoretisch sollte die Frage auch ziemlich schnell geklärt sein, da Paul von allen anderen als der Fahrer benannt wird. Aber wir wissen ja, Paul ist ein Murdoch. Und beim Murdoch laufen die Dinge ein wenig anders. Anthony bringt es gegenüber einem der Ermittler auch ganz gut auf den Punkt.
Y'all know Alec Murdoch?
Oh yeah, I know
that
name.
That's his son.
That's so driving the boat.
Good luck.
Er sagt, kennen Sie Alec Murdoch? Das ist sein Sohn. Viel Glück. Während noch immer nicht die geringste Spur von Mallory zu finden ist, werden die anderen ins Krankenhaus gebracht. Vor Ort treffen dann auch schon der einflussreiche Alec Murdoch mit seinem noch einflussreicheren Vater ein und befragen die Zeugen. Sie sollen wohl sichergestellt haben, dass keiner mit der Polizei redet. Eine Krankenschwester gibt später zu Protokoll, dass sie noch nie einen so arroganten, herablassenden Teenager wie Paul Murdoch erlebt hat. Tagelang sucht man mit Helikoptern, Booten und Tauchern nach Mallory, bis dann nach 7 Tagen ihr lebloser Körper im Wasser gefunden wird. Paul Murdoch wird unter anderem wegen Fahren unter Alkoholeinfluss, grober Körperverletzung sowie natürlich auch fahrlässiger Tötung angeklagt. Im Mai 2019 plädieren Pauls Anwälte vor Gericht auf nicht schuldig. Natürlich alles Freunde seines Vaters. Alec nutzte alle ihm zur Verfügung stehenden Kontakte, um zu verhindern, dass es überhaupt zu der Anklage kommt, doch auch er musste sich eingestehen, dass selbst einem Murdoch gewisse Grenzen gesetzt sind. Darüber hinaus haben Mallorys Eltern noch eine weitere Klage gegen Alec, Paul und seinem älteren Bruder Buster eingereicht, da Paul den Ausweis seines volljährigen Bruders Buster verwendet hat, um den Alkohol zu kaufen. Alec soll das wohl gewusst und trotzdem nichts unternommen haben. Im schlimmsten Fall erwarten Paul für seine Taten 40 Jahre Gefängnis, Wobei es durchaus erwähnenswert ist, dass er bis zu diesem Zeitpunkt nicht eine einzige Minute hinter Gittern verbringen musste. Man spricht dabei wohl von einer Murdoch-Sonderbehandlung. Denn wie es der Zufall so will, war es anfangs wohl gar nicht so klar, wer der Fahrer des Bootes war. Laut der Aussage von Officer Jack Keener, der selbst an dem Abend des Unfalls vor Ort war, könne der Fahrer wohl nicht ermittelt werden. Ob das wohl irgendwas damit zu tun hat, dass Officer Keener im Jahr 2015 von der Murdoch-Kanzlei in einem großen Fall vertreten wurde? Sicherlich nur ein Zufall. Und was ist mit dem Sheriff, Jace Malfres, der den Einsatz an dem Abend geleitet hat? Ist es wohl ebenfalls ein Zufall, dass sein aktueller Anwalt auf den Namen Alec Murdoch hört? Nun muss man einfach mal zur Ehrenrettung des Polizeireviers hinzufügen, dass ein anderer Officer, Steven Domino, zu Protokoll gegeben hat, dass alle Beteiligten Paul als Fahrer angegeben haben. Was? Ah, Steven Domino wurde nur kurze Zeit später gefeuert? Das ist natürlich doof. Und da er keinen Murdoch als Anwalt hat, stehen auch seine Chancen, sich gegen die Kündigung zu wehren, ziemlich schlecht. 2 Jahre vergehen und noch immer muss keiner die Konsequenzen für Mallorys Tod tragen. Doch dann, 3 Tage vor einem Anhörungstermin am 7. Juni 2021, wird kurz nach 22 Uhr folgender Notruf abgesetzt.
Okay, and are they breathing?
No, ma'am.
Are they in a vehicle?
No, ma'am.
Do you see anyone in the area?
No, ma'am.
Okay, and did you hear anything, or did you come home and find them?
No, ma'am. I've been gone. I just came back.
Okay, and was anyone else supposed to be at your house?
No, ma'am.
Ich benötige die Polizei und einen Krankenwagen. Meine Frau und mein Sohn wurden erschossen. Bitte beeilen Sie sich. Atmen Sie? Nein, Ma'am. Sind Sie in einem Fahrzeug? Nein, Ma'am. Sehen Sie irgendjemanden auf dem Gelände? Nein, Ma'am. Haben Sie irgendwas gehört? Nein, ich war nicht hier. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Sollte irgendjemand sonst bei Ihnen im Haus sein? Nein. Die Einsatzkräfte, die kurze Zeit später eintreffen, können nur noch den Tod von Paul und seiner Mutter Maggie feststellen, die beide in einer Art Einfahrt des Murdoch-Anwesens liegen. Sie wurden wohl zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr auf ihrem 690 Hektar großen Anwesen in Islanton erschossen. Paul mit einer Schrotflinte und Maggie mit einem Gewehr, weshalb die Ermittler davon ausgehen, dass es sich um 2 Täter handelt. Eine der beiden Waffen soll wohl sogar Eigentum der Murdochs gewesen sein und darüber hinaus gibt es Anzeichen dafür, dass man sich wohl gewaltsam Zugang zum Haus verschafft hat. Der Fall explodiert förmlich in den Medien und die ersten Spekulationen machen sich breit. Wollte sich vielleicht jemand für den Tod von Mallory Beach an Paul rächen? War es vielleicht sogar Alex selbst, der seine Frau sowie seinen Sohn erschossen hat? Ging es dabei um etwas vollkommen anderes, wovon die Öffentlichkeit gar nichts weiß? Es gibt einfach unzählige Theorien. Die Theorie, dass Alec der Mörder sei, lässt sich ziemlich schnell entkräften, denn er war zu dem Zeitpunkt bei seinem Vater im Krankenhaus. Tragischerweise starb sein Vater auch 3 Tage später, am 10. Juni, infolge einer Krebserkrankung. Und trotzdem bleibt Alec bis zum heutigen Tage der einzige Verdächtige, den die Polizei vorbringen kann. Er muss es ja auch nicht zwingend selbst getan haben. Dann einen Tag nach dem tragischen Doppelmord wird Maggies Handy am Straßenrand einer Landstraße gefunden. Ob man darauf irgendwelche Hinweise gefunden hat, die zu dem Täter bzw. den Tätern führen könnten, wurde bisher nicht veröffentlicht. Buster, Pauls Bruder, war zu dem Zeitpunkt knapp 2,5 Autostunden vom Tatort entfernt. Er kann also weder etwas mit dem Morden zu tun haben, noch kann die Frage geklärt werden, ob es auch ihn erwischt hätte, wenn er auf dem Anwesen gewesen wäre. Durch das große Medienaufkommen versuchen auch Alex' Brüder die Wogen zu glätten und zeitgleich die Familienehre zu retten. Sie geben in einer Morningshow ein Interview, in dem sie beteuern, wie sehr Alex seine Frau und seinen Sohn geliebt hat und die Familie Murdoch eine ganz normale Familie, wie jede andere auch sei. Außerdem geben sie erstmals bekannt, dass Paul in den Wochen zuvor Morddrohungen aufgrund des Bootsunglücks erhalten haben soll. Die Ermittler hingegen äußern sich nicht zu den Aussagen der Brüder. Also, wenn ihr mich fragt, hat das Interview für nur noch mehr Aufmerksamkeit gesorgt. Die Murdochs haben eine Belohnung in Höhe von $100.000 ausgesetzt für denjenigen, der Hinweise liefern kann, die zur Ergreifung der Täter führen. Doch bis heute nichts. Die South Carolina Law Enforcement Division, kurz SLED, gibt nur sehr wenige Informationen preis. Doch eins ist sicher. Auch sie glauben, dass da etwas viel Größeres dran zu sein scheint. Es ist zudem auch sehr ungewöhnlich, dass die South Carolina Law Enforcement Division selbst die Ermittlung übernimmt, da sich ihre Hauptaufgabe eigentlich ganz anders gestaltet. Die Hauptaufgabe der State Law Enforcement Division besteht darin, den Strafverfolgungsbehörden qualitativ hochwertige Arbeitskräfte und technische Unterstützung bereitzustellen und im Auftrag des Staates Ermittlungen gemäß den Anweisungen des Gouverneurs und des Generalstaatsanwalts durchzuführen. So ist es auf ihrer Website zu lesen. Aber wir haben ja auch schon mitbekommen, dass die hiesige Polizei nicht unbedingt so zuverlässig arbeitet, wenn es um die Murdoch-Familie geht. Daher ist dieses Vorgehen auch durchaus verständlich. Und da gibt's ja auch noch mehr. Viel mehr. Am 8. Juli 2015 wählt ein Mann kurz vor 4 Uhr morgens den Notruf. Er sagt, dass er auf einer Landstraße in Hampton Country die Leiche eines jungen Mannes entdeckt hat. Knapp 18 Kilometer von dem Anwesen entfernt, wo 6 Jahre später die Leichen von Maggie und Paul Murdoch gefunden werden. Die Ermittler, die kurze Zeit später eintreffen, stellen fest, dass es sich bei dem Mann um den 19-jährigen Stephen Smith handelt. Sie vermuten zu Anfang, dass es sich dabei um einen Unfall mit Fahrerflucht handelt, jedoch ergibt sich bei der genaueren Betrachtung der Leiche, die mittig von der Fahrbahn liegt, ein ganz neuer Verdacht. Sein Kopf ist komplett in Blut getränkt, ohne großartige sichtbare Verletzungen am Rest des Körpers. Schnell wird alles in die Wege geleitet, um den Tatort genauer zu untersuchen. Sie stellen fest, dass sich sein Auto mit offenem Tankdeckel knapp 5 Kilometer entfernt vom Tatort befindet. Stephen ging anscheinend der Sprit aus. Nach wenigen Tagen wird dann der Autopsiebericht bekannt gegeben, mit dem Ergebnis, dass es sich dabei wohl doch um einen Unfall mit Fahrerflucht handelt. Todd Proctor, der Detective, der als erstes vor Ort war, ist mehr als verwundert. Er ist sich zu 100% sicher, dass nichts auch nur ansatzweise auf einen Unfall hindeutet. Es gab weder Bremsspuren noch irgendwelche Autoteile am Tatort. Todd möchte die Pathologe mit seinem Verdacht konfrontieren und den Grund erfahren, weshalb sie von einem Unfall mit Fahrerflucht ausgeht. Ihre Antwort ist mindestens genauso professionell wie ein Kanzlerkandidat, der zu einem Kind sagt, ich rauch dir nicht auf Lunge. Sie sagt, naja, er wurde halt auf der Straße gefunden. Es ist wirklich einfach nur unfassbar. Und das, obwohl Stephen eine ausgekugelte Schulter, mehrere Schnittverletzungen am rechten Arm, sowie ein Loch hinter dem Auge hat. Als Todd dann noch etwas eindringlicher nachfragt, antwortet sie trotzig, es ist ihre Aufgabe herauszufinden, was passiert ist, nicht meine. Übrigens ist Todd Proctor auch nicht der Einzige, der Zweifel an der Expertise der Pathologin hegt. Die Polizistin Kelly Green, die ebenfalls am Tatort zugegen war, versucht auch eine präzisere Antwort zu erhalten und wird wenige Wochen später aus dem Polizeidienst entlassen. Komisch, komisch. Selbst das namentlich durchaus bekannte FBI hat angeboten, einige Tests durchzuführen, die aufklären würden, ob Stephen erschossen oder vielleicht vergewaltigt wurde. Aus unerfindlichen Gründen wird diese Hilfe aber abgelehnt. Doch am meisten darunter zu leiden haben wohl Stephens Eltern, die einfach nicht nachvollziehen können, weshalb der Fall ihres Sohnes ohne weitere Untersuchung einfach so geschlossen wird. 3 Monate nach Stephens Tod stirbt auch sein Vater. Stephens Mutter Sandy sagt, er starb an gebrochenen Herzen. Sandy versucht alles, um irgendwie Gehör zu finden, während immer mehr Gerüchte durch die Region um Low Country die Runde machen. Es gibt da so die ein oder andere Stimme, die glaubt zu wissen, dass der lebensfrohe, geoutete, homosexuelle Stephen ermordet wurde. Ein Name tauchte in dieser Verbindung immer häufiger auf. Buster Murdoch. Auch Sandy sagt, dass ihr Sohn nur Wochen vor seinem Tod zu ihr gesagt hat, dass er ein sexuelles Verhältnis mit jemandem aus einer prominenten Familie hätte. Genauer geht er darauf nicht ein. Es fällt jedoch auf, dass Stephen immer geheimnisvoller und ruhiger wurde. Er wirkte häufig besorgt, was eigentlich so gar nicht zu dem angehenden Krankenpfleger Stephen passt. Auch seine Zwillingsschwester gibt in einem Interview preis, dass sich Steven am Tag vor seinem Tod sehr merkwürdig verhalten haben soll. Sandy Smith hofft Tag für Tag aufs Neue, dass der Fall ihres Sohnes wieder geöffnet wird und der Täter seine gerechte Strafe erhält. Tag für Tag. 2174 Tage lang. Dann ist es soweit. Sie erhält einen Anruf der South Carolina Law Enforcement Division, die die Ermittlungen wieder aufgenommen haben. Auslöser dafür sind die laufenden Ermittlungen in den Mordfällen rund um Paul und Maggie Murdoch. Die Ermittler haben dabei allen Anschein nach irgendwas gefunden, was sie dazu veranlasst hat, den 6 Jahre alten Fall wieder zu öffnen. Was genau sie gefunden haben, haben sie nicht bekannt gegeben. Ihr merkt schon, da gibt es noch ziemlich viel an Zündstoff und das war auch noch längst nicht alles, denn es gibt mindestens einen weiteren Todesfall, den man sich im Zuge der Ermittlungen nochmal genauer anschaut. Welcher Todesfall das genau ist und was für eine unfassbare Wendung der Fall in den letzten Wochen genommen hat, werden wir dann im zweiten Teil genauer betrachten, mit bis dahin noch hoffentlich weiteren neuen Erkenntnissen. Übrigens wurde in der Zwischenzeit bekannt gegeben, dass HBO eine Doku über den Fall produzieren wird. So viel dazu. Ihr findet wie immer alle Videos und Bilder zu dem Fall in den Shownotes und falls ihr bereits Fragen zu den bisherigen Ereignissen habt, die ich vielleicht schon beantworten kann, dann schreibt sie mir gerne auf Instagram unter truetension.podcast oder falls ihr auf YouTube zuschaut, dann auch gerne in die Kommentare. Zudem würde mich wie immer brennend interessieren, was ihr von dem Fall so haltet. Wir hören uns dann in der nächsten Woche mit dem zweiten Teil der mysteriösen Murdoch-Morde. Und falls euch der Fall bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da und drückt den Abonnieren-Button, um dazu auch ja nichts zu verpassen. Ich sag jetzt schon mal Danke, wünsche euch noch einen schönen Abend, passt auf euch auf und bis dann. 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Bei Amazon finden Sie niedrige Preise, wann immer Sie wollen. Während Sie dem neuen Hobby Ihres Kindes lauschen.
Oh, das ist ein niedriger Preis.
Dem neuen Hobby Ihres Partners.
Oh, das ist auch ein niedriger Preis.
Oder Ihrer neuen Band.
Das ist ein niedriger Preis.
Amazon. Niedrige Preise, wann und wo Sie wollen.